Willkommen beim Radiokolleg. Heinz Janisch begrüßt Sie. Menschen haben Mut. Diese Überzeugung steht heute im Mittelpunkt der ersten halben Radiokollegstunde. Wir reden über den Mut als innere Haltung. In den kommenden Minuten lernen wir einen jungen Mann kennen, der nach einem schweren Raubüberfall Panikattacken bekommt und sich selbst in die Psychiatrie einliefert. Ein Schritt, der viel Mut verlangt, ein Schritt auch zur Selbstfürsorge. Als Musiker und Maler, ein Grenzgänger, hat der Mann inzwischen in seiner Kunst wieder einen Weg gefunden, die Krise zu überwinden und neuen Sinn in seiner Arbeit und im Leben zu finden. Am Beginn ihrer Reihe Mut zum Leben, über die Zuversicht auch Schwieriges zu meistern, nimmt uns Margarete Engelhardt-Krajonek zunächst zu zwei Therapeutinnen mit, die anderen helfen, mit ihrer Wut gegen sich und andere so umzugehen, dass der Mut zum Leben wieder seinen Platz findet.
Menschen haben vom Haus aus Mut. Sie sind aufrecht, sie sind aufgerichtet, sie sind auch in der Lage, durch schwierige Situationen hindurchzugehen, vor allem wenn sie wissen, wofür. Das Wichtigste wäre, dass wir Menschen nicht entmutigen. Das ist das Wesentliche. Und manchmal, wenn sie wirklich durch eine schwierige Zeit hindurchgehen, dann wir ihnen uns zur Seite stellen.
Wenn das Leben ruhig in geordneten Bahnen verläuft, die Liebsten sind gesund, der Job macht Freude und das Urlaubsziel für das kommende Jahr ist bereits gebucht, dann stellt sich kaum die Frage nach einer mutigen Entscheidung. Für die Logotherapeutin Boklarka Hardinger ist unser Mut dann gefordert, wenn sich Schwierigkeiten auftun und wir Angst haben, diese Hürden zu überwinden. Doch Mut hat für sie immer eine Richtung.
Zuerst sollte der Schritt kommen, dass man sich für etwas einsetzt. Ja, im Alltäglichen genauso wie vielleicht für etwas Größeres, für einen geliebten Menschen, der zu schwach ist oder für ein Thema, das gerade wichtig ist, für das es sich lohnt zu kämpfen. Die Fähigkeiten, die eigenen Fähigkeiten bewusst zu machen oder bewusst zu werden, bedeutet, dass nachdem ich etwas getan habe, weiß, dass ich das oder jenes kann oder das oder jenes nicht kann. Ja, das ist aber noch etwas anderes als der Mut. Das kann natürlich die Quellen des Mutes stärken, dass ich weiß, dass ich das eine oder das andere durchstehen kann. Aber im Grunde ist der Mut noch einmal eine innere Haltung, die Haltung des Aufgerichtetseins. Und normalerweise sind wir aufgerichtet im alltäglichen Leben. Wir brauchen nur, wenn wir die Widerspieler des Mutes kennenlernen, das ist Angst, das ist Hohn, das ist Spott, das ist die Scham, das ist das Unglück manchmal, dann brauchen wir tatsächlich Kräfte, die uns aufrichten.
Manchmal braucht es Mut, um in die Welt hinauszugehen und sich diesem Leben zu stellen. Scham, die Angst zu versagen, namenlos unterzugehen, hindern daran. Der irische Songwriter Morrissey. Shame is the name. Mut zum Leben machen, das ist eines der großen Themen in Boklarka Hardingers therapeutischer Arbeit. Ihr Anliegen ist es, das Selbstwertgefühl und die Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen zu stärken. Regelmäßig besucht sie Schulen und sucht mit Kindern und Jugendlichen das Gespräch.
Dass wir miteinander ein paar Worte wechseln, dass ich sie frage, wie es ihnen geht und dass sie mir erzählen, womit sie sich beschäftigen und dass sie dann mich fragen, was für mich wichtig ist. Dieses Gespräch ist unendlich wichtig. Allerdings ist es auch interessant, dass es Jugendliche und Erwachsene gibt, häufige Burschen, aber nicht unbedingt, die das Gespräch nicht so gut lieben, nicht so gut können auch, weil sie vor allem in der Handlungsebene zu Hause sind. Bei ihnen ist ein gutes Gespräch, wenn kaum ein paar Worte fallen, aber wenn man miteinander etwas tut, anpackt, macht.
Ob nun gemeinsam gemalt, gebaut, musiziert oder gesprochen wird, im Zentrum dieser Dialoge steht vor allem eines, sagt Boklarka Hardinger, Es ist die Frage nach dem Sinn im Leben.
Nämlich die Frage, was ist mit unserem Job, was ist mit unseren nächsten Beziehungen, aber irgendwann auch die größere Sinnfrage, wo steuern wir hin in dieser Welt? Und ich kann unseren Jugendlichen nur sagen, das eine, das habe ich von Frankl diesen Satz, jede Zeit hat ihre Themen. Und diese Themen brauchen unsere Lösungen. Und dann sage ich diesen Kids, in der Tat ist es so, dass wir heute 2, 3 Themen haben, die wie Blockaden für euch aussehen. Und das sind eure Themen, wie Alten sozusagen, unterstützen euch. Aber ihr seid klug genug, intelligent genug, ihr seid so schön und so gescheit. Ihr packt diese Themen an, das ist die überzogene Effizienzgesellschaft und diese menschenunfreundliche Umwelt oder Lebensraum, den junge Menschen jetzt umgestalten müssen. Und sie tun das auch partiell. Ja, da muss man diesen jungen Menschen nur aufzeigen, dass zu jeder Zeit 2, 3 Themen vorhanden waren und an diesen Themen wuchsen und reiften junge Menschen.
Vorbild und Mentor ihrer therapeutischen Arbeit ist für Boklarke Hardinger Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie. Der 1905 geborene Psychiater jüdischer Abstammung wurde 1942 von den Nationalsozialisten in das Konzentrationslager Theresienstadt, dann nach Auschwitz und später nach Türkheim, ein Außenlager des KZ Dachau, deportiert. Im April 1945, unmittelbar nach der Befreiung durch die US-Armee, zeichnete Viktor Frankl seine Erlebnisse und Erfahrungen in den Konzentrationslagern auf. Sein Werk »Trotzdem Ja zum Leben sagen, ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager« wurde 1946 in Wien publiziert. Sein zentraler Gedanke war die Erfahrung, dass es möglich ist, auch unter inhumansten Bedingungen einen Sinn im Leben zu sehen.
Was trug ihn? Was hat ihm die Kraft gegeben, diese Zeit durchzustehen? Das war der Sinn. Das heißt, das war ein Wofür oder eigentlich mehrere Wofürs. Er wollte diese Zeit durchstehen, einmal für seine Frau. Ja, da wusste er noch nicht, dass wenn er aus dem Konzentrationslager befreit wird, erfahren muss, dass seine Frau doch starb. Also für seine Frau. Dann für dieses Buch, für sein Werk, weil Frankl schon mit 12, 14, 16 Jahren sich mit der Sinnfrage beschäftigte. Damals war die Welt sehr reduktionistisch. Und er sagte, nein, der Mensch ist vor allem ein Wesen, das nach dem Sinn im Leben sucht. Und diese Idee versuchte er zu publizieren, aber das wurde noch nicht veröffentlicht. Und er wollte die Logotherapie, also seine Erkenntnisse über die Sinnfrage, publizieren. Das war ein Wofür bei ihm. Und dann war noch ein drittes Wofür. Das formulierte er auf einem kleinen Zettel, den er bei sich trug, auch in der Tasche, als Talisman. Da schrieb er, ich entscheide, wie ich auf das, was ihr mir antut, reagiere. Nicht ihr, ich bestimme.
Menschen, die großes Unrecht erlitten haben durch andere, die gequält, missbraucht oder vernachlässigt wurden, verlieren manchmal den Mut. Sie flüchten sich in eine Depression. Sie richten die Wut auf das Unrecht gegen sich selbst, berichtet die Logotherapeutin Susanne Pointner aus Wien. Damit manövrieren sie sich in eine Handlungsunfähigkeit. In der therapeutischen Begleitung dieser Menschen ist es wichtig, die Wut zum Thema zu machen.
Es ist auch aus der Wut eine Kraft zu sammeln, wenn ich jetzt denke an schwere Traumatisierung, an Missbrauchsopfer oder Gewaltopfer oder so, die haben so ein Recht aufs Wütendsein. Und es ist so irgendwie wie stimmig, auch wütend zu sein auf die Ungerechtigkeit des Lebens. Aber ich kann aus dieser Wut jetzt die Wut gegen mich richten oder ins Lebensfeindliche richten oder ich kann sagen, und weil ich so vernachlässigt war und weil mir das passiert ist, bin ich so mir wert, dass ich jetzt in die Selbstfürsorge gehe oder dass ich jetzt versuche, auch nochmal an anderen was gut zu machen.
Wut gibt wieder Kraft zum Mut. Dann, wenn diese Wut eine Richtung findet und vom Klienten oder der Klientin gesteuert werden kann. Das ist aber ein langwieriger und schwieriger Prozess. Denn als Therapeutin darf sie diese Wut nicht verändern wollen, erklärt Susanne Pointner. Wenn die Betroffenen von ihrer Wut gepackt, überschwemmt, getrieben werden, muss sie als Begleiterin diesen Affekt stehen lassen, ihn gelten lassen, aushalten. Und sie berichtet von einer Künstlerin, die sie als Therapeutin über viele Jahre begleitet hat.
Also die wirklich ganz eine arge Kindheitsgeschichte auch hatte. Also mehrfache chronische Traumatisierung und zu Recht wütend war. Und das war schon die Herausforderung eigentlich, die mit ihr durch die Wut immer wieder durchzugehen. Also ich glaube, solche Menschen brauchen Hilfe. Das geht schwer allein. Da braucht es eine professionelle Begleitung. Und es braucht eine Begleitung von Personen, die sehr, sehr lang bereit sind, die Wut nicht zu verändern. Das ist die Schwierigkeit. Natürlich wollen wir gern, wenn wir Klienten begleiten, dass sich die Wut auflöst. Wir wollen ja auch, dass sie lieb wieder sind und wir wollen Erfolge haben und wir wollen ihnen, dass es ihnen besser geht. Und das Schwerste auszuhalten ist, dass es ihnen wieder schlecht geht und dann geht es schon ein bisschen besser und dann kommt wieder irgendein Selbstboykott, wo uns die Haare zu Berge stehen, wo man dann auch schon sich fragt, warum? Es war wirklich spürbar, dass diese Frau das gebraucht hat, dass diese Wut immer wieder und immer wieder Platz hat und gehalten wird und sie es auch bis zur Neige auskosten kann. Und immer mehr ist sie dann letztlich irgendwann einmal zu dieser Entscheidung gekommen, ich will nicht mehr so wütend sein. Meine Wut darf sein und ich will sie dann eben auch für andere einsetzen. Ich will sie in meine Kunstgestaltung einsetzen, ich will sie für Amnesty International einsetzen, will in der Welt was verändern.
Ich habe alle zerrissen. Ich habe die Bilder zerrissen. Als Musiker hat man dann natürlich auch immer so ein Produkt, das man macht, das ist im Äther. Das kann ich nicht zerreißen, das ist dann schon wieder weg. Und das Zeichen habe ich mir dann irgendwie plötzlich gedacht. Das war vor 2 Monaten circa, da hat das Ganze dann angefangen. Eigentlich würde mich echt interessieren, wie es sich anfühlt, wenn man jetzt die Arbeit von einem Jahr einfach zerstört. Aber das war auch so ein Moment, weil heute sitze ich natürlich da und weiß genau, Bilder zerreißen bringt wenig. Also sowohl ins Positive als auch ins Negativ-Affektive. Das war dann irgendwie egal. Andererseits, ich wüsste es nicht, wenn ich es nicht gemacht hätte. Und jetzt bin ich einen Punkt schlauer, zumindest auch als Künstler. Jetzt werde ich nie wieder die Werke von einem Jahr zerreißen müssen, um zu wissen, wie fühlt sich das an.
Thomas Höller, 22 Jahre alt, ist Musiker und Maler. Dass er heute ruhig und distanziert von seiner Krise sprechen kann, verdankt er seiner Mut zu kompetenten Entscheidungen. Denn vor 2 Monaten hatte er sich selbst in die Psychiatrie eingeliefert. Dem voraus gingen Panikattacken. Tagelang wurde er von Todesängsten überflutet. Als letzten Ausweg glaubte er, seine Bilder selber zerstören zu müssen. Angesichts der Papier- und Leinwandfetzen wurde ihm intuitiv bewusst, dass er sich professionelle Hilfe holen musste, um sich selbst quasi zu überlisten, wie er heute lächelnd feststellt.
Das Problem dabei ist, die Intelligenz wird eben dann in den Dienst des Wahnhaften gestellt. Ich habe bei der ersten Krise mit den Panikattacken zum Beispiel einem Freund damals metaphorisch erklärt, du, das ist wie wenn mein ganzes Wissen als Waffe gegen mich gewendet wird für eine Dreiviertelstunde. Wenn man natürlich im Bus sitzt, man spürt sein Herz klopfen und man kriegt schweißige, kalte Finger und denkt sich so, okay, ich kriege einen Herzinfarkt. Dann weiß ich aber natürlich, gut, okay, wenn ich einen Herzinfarkt bekommen hätte, hätte ich ihn vor 5 Minuten bekommen. Es kann kein Herzinfarkt sein. Und spinnt das immer weiter, dieses Netz von Möglichkeiten und Erklärungen, was könnte einem jetzt eigentlich akut passieren. Der Punkt, wo meine Intelligenz dann eben einschreitet und sagt, es passiert da gar nichts, das ist der Panikattacke, den gibt's nicht. Der Punkt ist nie erreicht. Weil wurscht, welche Erkenntnis man hat, was nicht passiert, es kommt die zweitschlimmste Erkenntnis darüber, was passieren könnte.
Wissen schützt nicht vor Panik, erklärt Thomas. Wissend, dass er eine Panikattacke hatte, konnte er sich selbst nicht daraus befreien. Unterstützt von Medikamenten und von therapeutischen Gesprächen gelingt es ihm heute, Distanz zu den Ereignissen zu schaffen. Doch nach wie vor kreist sein Denken um die Frage, warum er diese Ängste entwickelt hat.
Also ich war das Opfer von einem schweren bewaffneten Raub, einen Monat bevor sich meine Ex-Freundin von mir getrennt hat. Und das hat dann alles irgendwie so mitgespielt. Ja, also überfallen werden und dann die Freundin auch noch einmal weg in so ein Loch reinfallen und dann wieder rausgaxeln. Da war man dann am Boden. Heute sitze ich natürlich eben wieder da und denke mir, ich habe es überlebt. Es gibt im Englischen den Survivor und den Victim. Opfer und Überlebender. Und das ist anscheinend sehr wichtig. Wie sieht man sich zum Beispiel nach einem schweren bewaffneten Raub? Ich habe mich damals zunächst als Opfer gesehen, weil ich natürlich so in mir den Anspruch gehabt hatte, das darf dir nicht passieren. Wie kommt es dazu? Warum überlebst du das eigentlich? Du hast nur Glück gehabt. Und irgendwo gibt es dann den Wechsel, wo man sagt, oh mein Gott, mir ist was total Schreckliches passiert, aber ich habe das eigentlich super überstanden, weil ich lebe immer noch. Das ist ja unpackbar. Und dann kommt man aber auf die Idee, eigentlich habe ich nichts damit zu tun, ob ich überlebt habe oder nicht. Ich bin weder Opfer noch Überlebender, ich bin einfach ich. Und das ist in Wirklichkeit dann der Punkt, wo man das Ganze abgeschlossen hat für sich.
Ob er die Krise endgültig überwunden hat, weiß Thomas nicht. Zu kurz ist der Zeitraum, zu nahe liegt das traumatische Erlebnis zurück. Die Belastungsproben, denen er heute ausgesetzt ist, finden noch im geschützten Raum statt. Was ihn jedoch begleitet, ist seine Musik und die Bilder, die er wieder begonnen hat, zu malen.
Ich als Person, jetzt wie ich hier sitze, als Gitarrist, als relativ fähiger und jemand, der vielleicht ganz gut zeichnen kann, werde unter Umständen auch mal wieder eine Krise haben, weil ich zeichne und weil ich Gitarre spiele. Die Krise ist in Wirklichkeit, um das jetzt irgendwo auf den Punkt zu bringen, meiner Ansicht nach die größte Chance, die ein Mensch zur Persönlichkeitsentwicklung hat. Weil er in der intensivsten Form mit sich selber, so wie er ist, konfrontiert ist. In der Krise. Und dort auch natürlich die komprimierteste Chance zur Umwandlung seines Ichs zu einem neuen Ich hat. Time is like a dream. Now for a time you are mine. Let's hold fast to the dream that chased and sparkled like wine.
Alles, was sozusagen unsere Kreativität anspricht und zum Ausdruck bringt, ist, glaube ich, enorm hilfreich. Also wir haben das auch ganz viel in der Klinik erlebt, dass die Menschen dann durch die Behandlung einfach in Kontakt kamen mit ihrer Kreativität und dann was gefunden haben, was ihnen wirklich Freude macht.
Die Ärztin und Psychoanalytikerin Luise Redemann hat bis 2003 in Bielefeld eine Klinik für psychotherapeutische und psychosomatische Medizin geleitet. Heute arbeitet sie als Honorarprofessorin für Psychotraumatologie und psychologische Medizin an der Universität Klagenfurt.
Wenn man kreativ ist, so dass einen freut, dann hat man ja auch diese Flow-Erfahrungen, also dass man ganz aufgeht mit dem, was man tut. Und das bedeutet ja, dass man sozusagen Zeit und Raum erleben für einen Moment ausschaltet und einfach mit dem ist, was man gerade macht. Und das tut Menschen zum Beispiel gut. Da regeneriert man sich auch, ja. Wenn man wirklich Sachen macht, die man mit ganzem Herzen macht, mit Freude macht und in denen aufgeht, das ist enorm regenerierend.
Menschen, die nach einer traumatischen Erfahrung den Weg zu sich finden, haben einen steinigen Weg zurückgelegt, berichtet Luise Redemann. In ihrer Klinik hat sie sich auf die Behandlung traumatisierter Patienten spezialisiert. Und sie hat beobachtet, dass die traumatische Erfahrung wie ein Fremdkörper im Denken und Fühlen der Betroffenen verankert ist. Es genügt ein Geräusch, ein Geruch, eine Situation, um diese Erfahrung wieder zu aktualisieren. Groß ist das Leid dann, wenn Menschen durch andere Menschen Unrecht angetan wurde. Das raubt den Betroffenen oft den Lebenswillen. Um das zu verhindern, hilft sie als Therapeutin, in einem ersten Schritt Distanz zwischen Opfer und der Tat zu schaffen.
Grundsätzlich ist es so, dass die Fähigkeit, etwas aus der Distanz zu betrachten, wir alle ja haben. Also das müssen wir jetzt nicht extra neu lernen. Aber wir müssen vielleicht lernen, uns darauf zu fokussieren. Also man stellt sich eben vor, dass man wie von ferne diesen inneren Film der traumatischen Erfahrung betrachtet. Und dann gibt es so ein paar Möglichkeiten, das ganz detailliert anzugucken, was man durchgemacht hat und dadurch also wirklich auch ein Wissen zu haben, was habe ich da erlebt, dass das nicht mehr so auseinandergerissen ist, wie es meistens der Fall ist, wenn man sich nicht genau erinnert. Also man fügt sozusagen die Puzzleteile der Erinnerung zusammen und erlebt ein wenig natürlich auch das Gefühlsmäßige, aber nicht so heftig, nicht so schmerzvoll. Das ist schon so, dass der therapeutische Prozess so gestaltet werden sollte, dass die Patientinnen das lernen mit dieser Distanzierung. Aber sie können es meistens sowieso, man muss es ihnen nur sagen, sie können es jetzt. Wenn sie wollen, nutzen sie das.
Nicht alle Patienten nehmen diese Beobachtertechnik an, wie Luise Redemann es nennt. Manche Patientinnen verweigern sich dem Prozess des Erinnerns. Was sie jedoch allen Betroffenen versucht zu vermitteln, ist der unmittelbare Blick auf die Gegenwart. Es ist die Gewissheit, im Hier und Jetzt in Sicherheit zu sein.
Das Wichtige ist ja, dass wir jetzt in der Gegenwart nicht traumatisiert werden. Das wird viel zu wenig beachtet. Also wenn ich jetzt hier sitze und ich hätte vielleicht ein schlimmes Trauma erlebt, dann werde ich jetzt hier nicht traumatisiert. Und ein wichtiger Teil der Arbeit, gerade auch bei Menschen, die sich nicht erinnern können, ist halt, ihnen zu helfen, dass sie immer mehr bewusst in der Gegenwart sind und die Gegenwart mitkriegen. Weil das Problem bei Trauma ist, dass wir oft dauernd in dieser vergangenen Welt leben, als wäre sie jetzt. Und also man kann Menschen zum Beispiel helfen, dass man sie eben einlädt, sich so achtsam wie möglich da immer wieder bewusst zu machen, ich bin jetzt hier in Sicherheit.
Und vieles, was sich nicht in Worte fassen lässt, findet symbolisch seinen Ausdruck in der Kunst, im Bild, im Gedicht, in der Musik.
Da scheint sich was neu zu gestalten in uns, also neue Räume sozusagen gehen da auf, in denen dann auf einmal auch neue Möglichkeiten deutlich werden. Also was dann auch wieder dazu führt, dass ich zum Beispiel liebevoller mit mir bin, das ist total wichtig, ja, dieses freundlich und liebevoll mit sich selbst werden. Oder dass ich Seiten von mir entdecke, die ich dann auch Lust habe zu gestalten und zu leben. And now for a time you are mine. Let's hold fast to the dream. Dass man sich wirklich entfaltet und dass vieles, was da verborgen war, zum Vorschein kommt und dass man dadurch tatsächlich auch sein Leben ein Stück neu erfindet. Weil natürlich, wenn ich zum Beispiel zum ersten Mal in meinem Leben in den Chor gehe und merke, dass ich singen kann und dass mir das Freude macht und dann noch mit diesen Leuten, mit denen ich singe, dann habe ich auf einmal Kontakte und so. Das ist ja wie eine neue Welt entdecken. Und das ist sehr heilsam. Und das muss aber immer das sein, was den betreffenden Menschen wirklich Freude macht. What seems like an interlude now could be the beginning of love. What seems like an interlude now could be the beginning.
Mut zum Leben, über die Zuversicht auch Schwieriges zu meistern. Sie hörten die zweite Folge in der Reihe von Margarete Engelhardt-Krajanek. Morgen bei uns über ein Leben zwischen den Welten und den Druck der Erwartungen.